Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wenn Sie noch überlegen, was Sie im Sommerurlaub machen können, ich kann eine Radtour an der Elbe sehr empfehlen. Ich habe selbst fast den ganzen Fluss beradelt zwischen der Grenze zu Tschechien und Cuxhaven. Ich fand das ausgesprochen schön. Und Sie hätten jetzt den Vorteil, dass Sie mit einem neuen Buch einen interessanten Begleiter mitnehmen können auf diese Tour. Mit dem Buch Die Elbe, Porträt eines Flusses von Burkhard Müller. Der lebt im sächsischen Chemnitz und dort ist er jetzt für uns im Studio. Guten Tag, Herr Müller.
Guten Tag, Herr Mayer.
Jetzt habe ich mit dem Elberadfahren angefangen. Dabei hatte ich in Ihrem Buch den Eindruck, dass Sie die Elberadler jetzt gar nicht so besonders schätzen. Sie schreiben zum Beispiel mal über die Kopfbedeckung der Elbradler, diese seltsam stromlinienförmigen Helme, Schlappen, Rundhütchen oder Kappen eines Sports, den Sie nicht treiben. Das ist nicht Ihre Fortbewegungsform an der Elbe, nicht wahr?
Nein, wenn man den Fluss in seiner gesamten Länge wirklich bereisen will, dann mehr als 1000 Kilometer, wenigstens für jemanden, der so unsportlich ist wie ich, ist okay. Das nichts. Nicht mal als E-Bike.
Okay, Sie sind gelaufen, mit dem Auto entlang gefahren. Sie kommen ursprünglich aus Würzburg, sind aber jetzt seit gut 30 Jahren in Chemnitz zu Hause. Mhm. Und in dieser Stadt vereinigen sich zwei Bäche mit den schönen Namen Würschnitz und Zwönitz zur Chemnitz.
Ja.
Und die drei, die Würschnitz, die Zwönitz, die Chemnitz, die haben Sie praktisch zur Elbe hingeführt. Oder wie sind Sie zu diesem Buch gekommen?
Das war ein Vorschlag von meinem Verlag. Ursprünglich habe ich daran gedacht, vielleicht ein Buch über Ostkunst zu machen. Dann haben wir ein bisschen hin und her verhandelt und schließlich ist ein Buch über die Elbe rausgekommen, was ja auch überwiegend den Osten Deutschlands betrifft.
Und Sie folgen der Elbe sehr lange durch Tschechien, durch Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, also eben durch den Osten, wie Sie sagen. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass Sie das Buch vor allem für Leserinnen und Leser im Westen Deutschlands geschrieben haben. Sie sagen zum Beispiel in der Einführung, zwei große deutsche Flüsse gibt es, den Rhein und die Elbe. Der eine, an den alle zuerst denken, ist der Rhein. Und da hat so der Ostdeutsche in mir gesagt, nee, Herr Müller, ich denke zuerst an die Elbe als großen Fluss in Deutschland. Und das werden die Leute in den Elbestädten Dresden, Wittenberg, Magdeburg bestimmt auch tun. Also haben Sie vor allem an westdeutsche Leser gedacht?
Ich habe an alle deutschsprachigen Leser gedacht und die Westlichen sind in der Mehrheit. Ich stehe ja auch irgendwo dazwischen. Ich bin seit mehr als 30 Jahren aus dem Westen weg und im Osten. Ich bin also selber eine gesamtdeutsche Existenz, würde ich mal sagen.
Jetzt schreiben Sie am Anfang viel über die Elbe in Tschechien, über die Orte an der Elbe dort, unter anderem über die Weltkulturerbestätte Kutná Hora. Erzählen Sie uns mal bitte, was für ein Weltkulturerbe gibt es dort?
Kutná Hora ist eine mittelalterliche Silberstadt. Das heißt, das ist sehr reich geworden, als es noch viel Silber gab. Und dann, wie bei vielen solchen Städten, auch in Sachsen, kam dann das billigere Silber aus der neuen Welt und der Bergbau stockte und die Stadt ist mehr oder weniger so geblieben, wie sie vor 500 Jahren war. Und das sieht natürlich heute alles sehr romantisch aus und die Touristen kommen gerne.
So ein kleines Prag, schreiben Sie auch an einer Stelle, ne?
Ja, das hat große Ähnlichkeit mit Prag und ich denke mal, da kommen auch viele Prag-Touristen hin. Das ist ein Tagesausflug von Prag weg. Noch sind es nicht ganz so viele, aber Tendenz steigend.
Man kriegt jedenfalls Lust, auf jeden Fall nach Kutná Hora zu reisen. In einer anderen tschechischen Elbestadt in Ústí haben Sie sich eine Ausstellung angesehen mit dem Titel Naši Němci, unsere Deutschen. Wie werden unsere Deutschen denn da präsentiert?
Ja, das ist eine höchst heikle Sache. Die Deutschen haben ja mal fast ein Drittel der Bevölkerung Böhmens wenigstens gebildet. Und die wurden ja alle 1945 mit sehr großer Härte vertrieben. Und was mich interessiert, wie denken die, die heute in Ústí leben, das war früher eine fast rein deutsche Stadt, an die Deutschen? Und da kann man so dieses und jenes feststellen. Zum Beispiel, dass man die Sache doch am liebsten historisch sieht und bis ins Mittelalter zurückgeht. Und die eigentliche Vertreibung, die nimmt dann eher so die letzten zwei Räume hinten ein. Also wird nicht verschwiegen und so, aber man setzt die Akzente entsprechend.
Sie schreiben ja auch Literaturkritiken, Herr Müller. Sie haben schon andere Reisebücher geschrieben. B, eine deutsche Reise heißt eins. Mhm. Oder deutsche Grenzen, Reisen durch die Mitte Europas. Bei diesem Buch, Sie mussten ja strikt auswählen, denn es gibt an der Elbe natürlich viel, viel mehr zu sehen, als Sie in 300 Seiten beschreiben konnten. Hatten Sie dabei jetzt darüber hinaus, dass Sie der Elbe folgen, sowas wie einen roten Faden im Kopf für das, was Sie auswählen?
Der rote Faden, dem ich folge, ist natürlich die Elbe, der Fluss. Das ist das Schöne, wenn man eine genau vorgegebene Strecke hat, also diese äußere Form ist stark, und dann kann man alles Mögliche da reinschaufeln, was man unterwegs sieht. Ich habe mich also vor allem überraschen lassen.
Und wovon wurden Sie am meisten überrascht unterwegs?
Von der böhmischen Elbe. Das ist was, was ich überhaupt nicht kannte, dass die Elbe ungefähr 400 Kilometer auf tschechischem Areal fließt, bevor sie nach Deutschland kommt. Das habe ich zwar theoretisch gewusst, aber gesehen habe ich es noch nicht. Und die Schönheit dieser Landschaft, der kulturelle Reichtum, bei gleichzeitiger Abwesenheit von internationalem Tourismus weitgehend, hat mich beeindruckt. Und dann natürlich die mittlere Elbe in Sachsen-Anhalt, wo ja große Naturräume sind.
Die Elbauen, die sich da den Fluss entlang ziehen. Ich fand auch, dass Ihre ganz eigene Sprache dem Buch einen starken Zusammenhang gibt. Ich gebe mal ein Beispiel, da schreiben Sie über die tollen Backsteinbauten in der Elbestadt Tangermünde, und zwar so: Man sollte meinen, Backstein, das sei wie Lego, ein fantasiearmes Spiel auf der Basis vorgegebener Module, aber hier läuft er zu echten Spitzen und durchbruchsreichen Hochgotik auf. Mit einem Maßwerk, von dem man nicht glauben mag, dass es so viele Jahrhunderte hielt, wirkt es eher wie ein feines, zerbrechliches Gebäck, kross und mürbe, und hat doch gedauert. Das ist eine Sprache, fand ich, die sehr viel Bildung mitbringt im Vokabular, also mit dem Maßwerk zum Beispiel, aber auch viel Sinnlichkeit mit dem krossen und mürben Gebäck. Ist das jetzt Ihre Elbe-Buchsprache oder überhaupt Ihre Buchsprache?
Ich hoffe, dass es meine Sprache generell ist. Ich hoffe, dass es einigermaßen voraussetzungslos ist. Okay, muss nicht jeder wissen, was Maßwerk ist. Aber wenn man so diese Backsteingotik mit Gebäck vergleicht, ich glaube, das hat jeder vor Augen.
Ja, bestimmt. Sie kommen bei Ihrer Flussreise auch immer wieder auf Schriftsteller zu sprechen, auf Kafka auf der böhmischen Seite, Bohumil Hrabal, auf Wulf Kirsten und Wolfgang Hilbig in Sachsen. Und in Hamburg haben Sie dann einen Schriftsteller an Ihrer Seite bei Ihren Streifzügen da die Elbe entlang, nämlich Michael Kleeberg. Der hat lange in Hamburg gelebt und dort als Schauermann gearbeitet. Das schreiben Sie selbst, klingt heute wie eine Figur aus einem Horrorfilm. Was war denn Michael Kleeberg als Schauermann?
Ein Schauermann, das war jemand, der die Schiffe entladen hat, zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht der Container das Standardmaß war, als man also die Schiffe per Hand ausräumen musste. Das war eine sehr schwere Arbeit, in den Schiffsbauch steigen und die ganze Ware an diese Haken hängen, an denen sie dann rausgehoben wurden. Das war körperlich zermürbend, ein Berufsbild, das heute weitgehend verschwunden ist. Und Herr Kleeberg, ja, der hat mir halt den Gefallen getan, mir vom Hamburg von früher zu erzählen.
Da fand ich auch interessant, dass er sagt, also das zeigt ja auch, dass er selbst noch, er ist ja gar nicht so alt, als Schauermann gearbeitet hat, dass die Stadt vor kurzem noch, vor wenigen Jahrzehnten, eine ganz andere Stadt war, die eben auch so stark von so körperlicher Arbeit geprägt war. Das zeigt auch die Veränderung der Stadt, nicht wahr?
Also Herr Kleeberg war der Ansicht, dass Hamburg sich bis 1980 eigentlich gar nicht geändert hat, dass es immer noch die düstere proletarische Hafenstadt war mit Salzgeruch und dass seither die Gentrifizierung aber zu erheblichen Veränderungen geführt hat. Bis hin zur Reeperbahn.
Ja, da sind Sie auch mit ihm unterwegs, kann man alles nachlesen in Ihrem Buch. Wir müssen vielleicht noch eine bestimmte Gruppe von Menschen vor Ihrem Buch warnen, nämlich die Meißnerinnen und Meißner. Sie sagen zwar über diese ja wirklich schöne sächsische Stadt, dass sie die an ihre Heimatstadt Würzburg erinnert, dann schreiben Sie sehr wohlwollend über den Meißner Dom, die Burg, das berühmte Porzellan von dort. Und dann kommt eine Stelle, ich lese noch mal ein paar Sätze vor: Würde man in Meißen leben wollen? Die Stadt ist schmuck und malerisch, landschaftlich wunderbar eingebettet, mit 30.000 Einwohnern, nicht gar so klein, durch die S-Bahn mit Dresden verbunden. Wäre das nicht, zum Beispiel, wenn man in Rente geht? Die Antwort ist ein klares Nein. Zitat Ende. Warum sagen Sie denn ganz klar Nein zu Meißen als Ort zum Leben als Rentner?
Würde ich inzwischen, wenn Sie mir so vorlesen, auch nicht mehr gar so hart formulieren. Es ist hübsch, aber es ist für mich eine Nummer zu klein. Ich meine, ich spreche dann von noch kleineren Städten als eine Möglichkeit, zum Beispiel für Familien, die sich sonst keine Immobilien leisten können. Meißen ist so ein bisschen unheimlich mit seinem vielen Mittelalter, was noch da ist. So eins von diesen Schatzkästlein des Horrors, wie der Schriftsteller Hildesheimer mal gesagt hat. So ambivalent. Und vielleicht, man kann ganz gut dort leben. ich würde dann vielleicht doch lieber nach Chemnitz gehen, wo ich ja sowieso bin.
Seit 30 Jahren. Zum Schluss, am Schluss Ihres Buches hatte ich den Eindruck, Sie finden die schöne Elbe dort am allerschönsten, wo sie verschwindet, wo sie sich in der Nordsee auflöst, wo sie sich ins Grenzenlose öffnet, wie Sie schreiben. Kann das sein? Ist die Elbe da für Sie am schönsten?
Das hat einen besonderen Reiz für mich als Binnenländer. Mhm. Für mich ist das Meer ja immer die Ausnahme. Und auf einmal wird der Fluss zum Meer. Da war ich auch vor mehr als 50 Jahren schon mal. Das erste Mal, dass ich überhaupt am Meer war, war auch die Unterelbe. Das war der Familienurlaub, da war ich 11 Jahre alt. Und ich steige über den Deich und es hört nicht mehr auf. Das war, war ein starkes Erlebnis. Und das ist es für mich immer noch.
Ist auch stark, wie Sie die Elbe verfolgen, eben von der Quelle, wo sie so ein fast nicht wahrnehmbares Bächlein ist, eben dann bis zu dieser Weite des Meeres, wo sie sich auflöst. Mhm. Die Elbe, Porträt eines Flusses, so heißt das Buch von Burkhard Müller. Im Rowohlt Verlag ist das erschienen mit 300 Seiten. 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen auch.